Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem 6. Vortrag aus der Reihe Was ist der Mensch? Ich vertrete heute für die Ankündigung Professor Dr. Volker Friedrich, der im Moment in New York ist mit einem Projekt aus unseres Studiengangs Kommunikationsdesign, deshalb heute nicht hier sein kann. Ich werde Ihnen kurz Herrn Dr. Röhrle, den Referenten zum Thema Islam, heute vorstellen, auch wenn einige von Ihnen ihn wahrscheinlich schon kennen werden. Er hat ja schon drei Vorträge hier gemacht. Herr Dr. Röhrle hat lange als Verwaltungswirt bei der Post und bei der katholischen Kirche gearbeitet, hat eine insofern ungewöhnliche Biografie, als er sich nach seiner Berufstätigkeit einen lang gehegten Jugendtraum erfüllt hat und noch Philosophie und Kunstgeschichte studiert hat und das Ganze nicht nur mit dem Magister abgeschlossen hat, sondern eben auch noch eine Promotion drangehängt hat, die er 2000 an der TU in Cottbus abgelegt hat. Herr Dr. Röhrle, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und uns zum Thema Islam einiges Aufschlussreiches sagen werden.
Besten Dank, Herr Professor Worms, für die freundliche Einführung. Ich glaube, es ist genügend, wie sagt man im Schwäbischen, Heu runter. Und dann können wir mal zu unserem Thema gehen. Ich darf Sie alle heute Abend herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren. Das Thema, klappt die Sache mit Mikrofon, ja? Gut, prima. Das Thema, mit dem wir heute Abend zu tun haben, das sind wohl die meisten von uns Außenseiter. Auch ich muss mich bekennen dazu, dass ich Außenseiter bin. Außenseiter heißt, ich bin nicht Muslime. Und aus diesem Grund möchten wir heute Abend dieser Religionsgemeinschaft nicht als Beurteilende oder um uns zu rechtfertigen gegenübertreten, sondern mit dem, was dieser großen Religionsgesellschaft gebührt, nämlich Respekt. Bei diesem Thema heute Abend ist es nicht zu umgehen, dass ich immer wieder aus dem Koran zitiere. Der Koran, das wissen Sie, ist das heilige Buch des Islam, und auch diese Position, dieses Buch, das man nicht mit der Stellung der Bibel vergleichen kann, und dieser wird viel lockerer umgegangen, als es im Koran, als im Islam im Koran üblich ist. Auch diesen Zitaten, die ich gelegentlich hier bringen werde, möchte ich Sie bitten, mit Respekt entgegenzunehmen. Sie vermuten recht, heute Abend geht es nicht nur um das Menschenbild, sondern Sie werden etwas über Theologie und Religion, vielleicht wird es manchem etwas zu viel sein, zu hören bekommen. Das lässt sich bei diesem Thema überhaupt nicht vermeiden, und ich hoffe, dass es im Laufe meines Vortrags auch klar wird, warum das so ist. Nein, ich brauche es nicht mehr, danke schön. Natürlich ist dabei auch von Gott oder von Allah die Rede. Und ich werde die beiden Begriffe, wie es heute sich eingebürgert hat, als Synonym gebrauchen. Ich habe vor, dieses Thema aus einer Gegenüberstellung der beiden großen Weltreligionen, Islam und Christentum, her anzugehen. Das hat den Vorteil, dass wir aus unserer eigenen Geschichte Beispiele anführen können, dass wir Vergleiche ziehen können, dass wir vor allem sehr deutlich sehen, worin diese beiden Religionen sich gleichen oder ähnlich sind und wo sie sich unterscheiden. Es gibt aber noch eine dritte Religionsgemeinschaft, die wir in Betracht ziehen müssen. Und das ist das Judentum. Das hat seinen besonderen Grund darin, dass die drei großen Religionen, das Judentum, das Christentum und der Islam, die gleiche Voraussetzung und die gleiche Wurzel haben. Man fasst daher diese drei Religionen als abrahamitische Religionen zusammen, weil sie ihren Ursprung auf den Propheten Abraham im Alten Bund zurückführen. Und viele Gemeinsamkeiten haben in dieser Ursache, in diesem Grund, in dieser gemeinsamen Herkunft ihre Ursache. Aber wir müssen uns, auch wenn es heute Abend weniger deutlich wird, im Gedächtnis behalten, so als Hintergrundinformation, dass Abraham bekanntlich aus Ur in Chaldäa stammt, also aus Mesopotamien im heutigen Irak. Und damit ist für alle diese drei Religionen auch ein gewisser gemeinschaftlicher Hintergrund gegeben. Am Anfang möchte ich auf ein kleines Erlebnis eingehen oder Ihnen kurz schildern, das ich vor einer Reihe von Jahren bei einer Reise durch die Türkei hatte. Wir sind, also die Reisegesellschaften, der ich unterwegs war, sind in das ferne Anatolien nach Erzurum gekommen. Eine schöne alte Stadt. Wir haben die Sehenswürdigkeiten der Stadt dort angesehen, diese Zifta Minare Medresi, eine wunderbare alte theologische Hochschule. Und in einer freien Stunde saß ich dann auf einer Mauer, auf der Zitadelle und habe, was man so sagt, Löcher in die Luft geschaut. Und da hörte ich von einer Moschee, die in der Nähe war, den Muezzin zum Gebet rufen. Da habe ich gedacht, wenn du schon da bist, gehst du hin. Bin also hingegangen, habe die Moschee betreten, habe die Schuhe ausgezogen, ins Regal gestellt und habe gedacht oder gehofft, dass ich da etwas unauffällig der Sache folgen kann. Das war nicht so. Der Imam hat bei mir auf seiner Gebetskanzel, das ist nicht diese Mihrab gesehen, sondern diese eine breite, große Kanzel war das, wo er also diesem Gottesdienst vorgestanden hat, hat mich gesehen, hat mich zu sich oder in die Gemeinde hereingewunken und ich bin dann etwas zögernd einige Schritte vorgegangen, aber er hat keine Ruhe gegeben, bis ich in der hintersten Reihe der betenden Muslime gestanden habe. Und so stand ich da unter den sich Beugenden, Sie wissen ja etwa rein äußerlich, wie das abläuft, stand ich dort und ich muss euch sagen, ich habe noch nie so unmittelbar und so unter die Haut gehend empfunden, dass diese beiden Religionen etwas sehr groß Gemeinsames haben, das sie verbindet. Wer war eigentlich Mohammed? Wir können an der Person dieses Mannes nicht vorbeigehen, wenn wir den Islam verstehen wollen oder versuchen wollen, ihn zu verstehen. Die Stellung Mohammeds im Islam ist eine ganz andere als zum Beispiel die Stellung Mose im Judentum oder die Stellung Jesu im Christentum. Das zeigt sich ganz deutlich an der Bekenntnisform des Islam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. Jetzt der Gegensatz dazu, wie Jesus sich nicht selbst vorstellt, wie er vorgestellt wird im Evangelium. Ich und der Vater sind eins. Vater, das ist Gott, als dessen Sohn er sich immer wieder bezeichnet. Schon in diesen beiden Aussagen wird deutlich, mit welchen Gegensätzen in diesen beiden Weltreligionen wir zu tun haben. Es ist ein Gegensatz, den die Theologie, weder die christliche noch die muslimische, islamische, bis heute überbrücken konnte. Ein weiterer Unterschied ist die Position zwischen Herr und Diener. Der Muslim, der gläubige Muslim, bezeichnet sich als Diener. Sie alle kennen, darf ich annehmen, ein wichtiges Gebet aus dem Christentum, das Vaterunser. Dort wird Gott als Vater angesprochen. Diese Anrede Gottes oder Allahs als Vater ist im Islam schlichtweg undenkbar, es ist unmöglich. Da wird von Allah als dem Herrn gesprochen, als Herr, als Lehrer, als Rab, wie das arabische Wort heißt. Und Sie haben nicht ganz Unrecht, wenn Sie aus dem Rab auch das hebräische Rabbi heraushören, Lehrer. Der Mensch ist dann der Diener dieses Herrn, Abt. Vielleicht hat es darin seine Ursache, der Islam ist ja weit im Orient drin entstanden. Und vielleicht ist die Vorstellungskraft etwas überfordert, wenn man verlangt, einen Gott als Vater anzusprechen. Denn zu einem Vater gehört natürlich normalerweise eine Frau, die er zur Mutter macht. Und diese etwas zu nahe Bindung an physische Angelegenheiten könnte vielleicht ein Grund sein, weshalb hier von vornherein diese starke Trennung zwischen Herr für Vater und dem Menschen als Diener aufgebaut wird. Der fromme Muslim ist bestrebt, alle im Koran erwähnten Propheten einen gleich ehrenvollen Platz einzuräumen. Ich sagte ja schon, der Islam ist eine späte Religion im Vergleich zum Judentum und Christentum. Und in seiner Heiligen Schrift, im Koran, geht er natürlich auf diese Propheten ein. Abraham, Moses, Jesus und dann Mohammed. Aber eben einen Platz, Jesus als Prophet und nicht als Gottes Sohn. Mohammed verstand sich selber als Rasul Allahs, als Gesandten Gottes, der den Menschen aus Barmherzigkeit den Koran gebracht hat. Ein Gesandter, ein Rasul ist ein Prophet. Ein Prophet ist ein Bringer des Wortes. Ein Gesandter nach dieser Auffassung ist ein Bringer eines Buches. Und Mohammed hat ja dem Islam den Koran gebracht. Daher seine Selbstbezeichnung als Gesandter Gottes. Er stellte sich in diese Reihe der Propheten. Adam, der Erwählte Gottes, Noah, der Prophet Gottes, Abraham, der Freund Gottes und Erbauer der Kaaba in Mekka, Moses, das Wort Gottes und Jesus, der Geist Gottes. Also keine ganz schlechte Position. Er selbst verstand sich als Siegel Gottes, also als Abschluss dieser Prophetenreihe. Der Koran, ich sagte das schon, unterscheidet also zwischen Prophet, dem Nabi, und einem Gesandten, dem Rasul. Ich möchte nun kurz auf den Lebenslauf von Mohammed eingehen. Er wurde 570 vor Christus, nach Christus, als Mitglied einer zwar weniger reichen, aber doch angesehenen Familie geboren, aus dem Stamm der Haschimiten. Und wenn Sie die Presse aufmerksam verfolgen, dann wissen Sie, dass das jordanische Königshaus heute noch diesem Stamm der Haschimiten angehört. Nach seinem frühen Tod hat zuerst sein Großvater, dann sein Onkel die Erziehung übernommen. Im Alter von 25 Jahren, also so um die 595, lernte Mohammed die wohlhabende und wesentlich ältere Kaufmannswitwe Khadija kennen. Diese Kaufmannswitwe vertraute ihrem jungen Mitarbeiter, ihrem jungen Geschäftspartner, ihr Kapital auf weitreichenden Reisen, die natürlich damals alle per Kamel ausgeführt worden sind, und seine Fähigkeiten, seine Aufrichtigkeit, seine Ehrlichkeit brachten Mohammed nicht nur gesellschaftliches Ansehen ein, sondern auch die Achtung, den Respekt und die Liebe dieser Kaufmannswitwe. Und so trug sie dem jungen Mohammed die Ehe an. Allein dieser Sachverhalt, dieses Antragen der Ehe einer Frau an einen Mann, das beweist oder zeigt auf, dass die Verhältnisse von Mann und Frau im Altorient gelegentlich doch etwas anders waren, als man das heute vermutet und auch aus der Praxis des Islam her annimmt. Wie gesagt, sie hat dem Mohammed die Ehe angetragen. Aus dieser Ehe sind zwei Knaben hervorgegangen, die gestorben sind, und dann auch vier Töchter. Von dieser ganzen Nachkommenschaft dieses Ehepaars ist vor allem eine Tochter, und zwar die jüngste, die Fatima, im Islam von einer großen Bedeutung geworden. Von ihr stammen alle Nachkommen Mohammeds ab. Im Jahr 610 trat im Leben Mohammeds eine Veränderung ein. Er zog sich zu Andachtsübungen zurück und empfing Botschaften eines Engels, des Engels Gabriel, über das bevorstehende jüngste Gericht und den Auftrag seiner Umgebung, seinen damals noch polytheistischen Mitbürgern in Mekka, seine neue Lehre und vor allem die Gefahr, die mit dem kommenden jüngsten Gericht droht, zu verkünden und sie zur Umkehr, zu einem besseren Lebenswandel zu bewegen. Er hat damit nicht viel Glück gehabt. Die ersten Anhänger waren eigentlich seine Frau und der besagte der Ali, der Mann dieser Fatima. Aber die Mehrheit der Mekkaner, seiner Mitbürger in Mekka, hat seine Botschaft nicht gern zur Kenntnis genommen. Erstens, weil sie mal neu ist, was Neues nimmt man nicht besonders gern an. Und dann auch wohl auch deswegen, weil befürchtet wurde, dass dadurch die großen Einnahmen, die die Stadt aus der Wallfahrt zu Kaaba hatte, etwas zurückgehen würden. Etwas Ähnliches ist uns ja auch bekannt aus dem Christentum. Sie wissen vielleicht, dass Paulus in Ephesus gepredigt hat und dass die dortige Goldschmiede sehr böse auf ihn geworden sind. Seine Lage in Mekka ist immer komplizierter und unhaltbarer geworden. Und so hat sich Mohammed und seine kleine Anhängerschaft im Jahr 622 zur Flucht entschlossen. Sie sind in eine kleine Stadt nördlich von Mekka geflohen, namens Yathrib. Und dieses Jahr 622, die Hijra, ist der Beginn der muslimischen Zeitrechnung. Und die Stadt Yathrib, die Stadt des Propheten, die Stadt Madinat al-Nabi, heißt heute schlicht und einfach Medina, wie alle oder viele alte Städte oder Altstädte heute noch im arabischen Raum heißen, Medina. Diese Hijra, Flucht nach Medina, war im Leben Mohammeds eine ganz entscheidende Wendemarke. Und so ist es verständlich, dass nicht die Geburt Mohammeds, so wie im Fall des Christentums, als Beginn einer neuen Zeitrechnung aufgefasst worden ist, sondern dieses Jahr der Flucht. Warum war das wohl so? In Medina, in Yathrib, war natürlich noch die alte Stammesherrschaft da. Und zunächst musste er seine kleine Gemeinde, rein äußerlich ordnen, um es in diese Gesellschaft einzufügen. Er erließ also schon im Jahr drauf eine Gemeindeordnung von Medina. Und der wesentliche Punkt dieser Gemeindeordnung, überhaupt des ganzen Islam, ist der, er hat diese alten Stammesbindungen über die Blutsverwandtschaft aufgehoben, indem er sagte, ihr seid nicht mehr Blutsverwandte, sondern ihr seid die Gemeinschaft der Gläubigen, die Umma. Dieser Begriff der Umma prägt den Islam bis heute und das Ideal der Umma ist heute noch Vorbild jedes islamischen Staates. Natürlich hat Mohammed mit dieser Position in Medina, da kam er gar nicht drum herum, auch wenn man das für eine kleine Stadt so sagen darf, Staatsfunktionen übernommen. Er musste es übernehmen zum Schutz seiner kleinen Gemeinde. Bei den damaligen Stammesfehden hätte er, ohne jetzt auch militärisch im wahrsten Sinn des Wortes seine Stammesgemeinschaft, seine Glaubensgemeinschaft zu verteidigen, hätte sie in dieser Umgebung keine Chance gehabt. Man muss sich vor Augen halten, dass ja auf beiden Seiten von diesen kleinen islamischen, sich bildenden Gemeinde große Weltreiche standen. Auf der einen Seite waren das die Perser, gegenüber waren es die Ägypter. In diese Zange wurde dieses kleine, sich bildende Gemeinwesen herein eingezwängt. Und so ist von vornherein im Islam eine Einheit von Religionsgemeinschaft und Staat gegeben und eine Trennung dieser beiden Bereiche, so wie wir sie heute haben, auch nach langen Kämpfen, eine Trennung von Staat und Kirche ist im Islam nicht denkbar. Und wir müssen vielleicht davon ausgehen, dass das auch Schwierigkeiten macht bei Integrationsversuchen und ähnlichen Maßnahmen. Es würde für den gläubigen Muslim eine Aufgabe der Vorschriften des Korans bedeuten, wenn diese Bindung aufgegeben wird. Der Koran. Entschuldigen Sie bitte. Der Koran, das sagte ich schon, ist die heilige Schrift der Muslime. Das Wort ist ein arabisches Wort. Koran heißt schlicht und einfach lesen, vortragen, rezitieren. Und dieser Koran ist die Urkunde der göttlichen Offenbarung, wie sie Mohammed durch diesen Engel Gabriel erteilt worden ist. Er ist entstanden, oder entstanden ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, er geht zurück auf Aussagen, auf Sprüche Mohammeds in den Jahren von 610, als er anfing, diese Erscheinungen zu haben, bis 632, dem Jahr seines Todes. Vermutlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit konnte Mohammed nicht schreiben und deshalb war die Sammlung seiner Aussprüche seiner Gemeinde überlassen und aus diesen Aufzeichnungen ist dann im Lauf von an die 28, 30 Jahren dann der Koran entstanden. Es gibt auch gelegentlich kleine Unterschiede an Versionen drin. Der Koran ist in Suren eingeteilt, in Abschnitte. Große Abschnitte, kleine Abschnitte. Und 90% etwa dieser Koran-Suren befassen sich mit Glaubensangelegenheiten, mit Aussagen über Gott, über die Welt, über den Menschen. Und nur ein sehr kleiner Teil, der Rest, befasst sich eigentlich mit konkreten Vorschriften über Verhaltensregeln der Gläubigen, über das islamische Recht, über das, was man heute so als Scharia bezeichnet. Zwischen Koran und Evangelium ist also ein beachtlicher Unterschied. Die Evangelien berichten ja, als die Evangelisten als dritte Person über Jesus. Also ist eine Instanz dazwischen geschaltet, während der Koran selber von Mohammed selber, sagen wir mal, geschrieben oder verfasst worden ist. Also in erster Person spricht dieses Buch. Nach dem Tod Mohammeds waren dann, wie gesagt, verschiedene Versionen im Umlauf und die wurden dann, wie das nicht zu vermeiden ist oder notwendig ist, so eine Art Kanonisierung, es wurde eben geguckt, wie das zusammenpasst, kanonisiert. Trotz dieser Kompilation, was ja unvermeidbar ist, ist heute jede Textkritik am Koran undenkbar. Der Koran darf, ob wir das machen, ist ein anderes Thema, keiner historisch-kritischen oder textkritischen Analyse unterzogen werden. Das ist streng verboten. Es war sogar sehr lange verboten, ihn überhaupt aus dem Arabischen in eine andere Sprache zu übersetzen. Und Sie wissen ja, in den Koranschulen, auch wenn dort nicht Arabisch gesprochen wird, der Koran auf Arabisch gelehrt wird. Es gibt Muslime, die den ganzen Koran, und das ist ein ziemlich massives Buch, auswendig können. Man nennt sie Bewahrer, Hafiz, die Bewahrer des Wortes Gottes. Und Hafiz ist also kein Name, sondern er ist ein Ehrentitel, eine Ehrenbezeichnung für einen Gläubigen, der den ganzen Koran auswendig beherrscht. Ein Ehrentitel etwa so ähnlich wie ein Hadschi, ein Mann oder eine Frau ist, die eine Hadsch macht, nämlich die Wallfahrt nach Mekka. Auch das ist ein Ehrentitel. Und wenn Sie schon mal in einem arabischen Land waren, dann sieht man sehr häufig, vor allem in ländlichen Gegenden, wie die Rückkehrer aus Mekka, die ganzen Hausfronten mit wunderbar einfachen Gemälden schmücken, wie sie mit dem Flugzeug dort angekommen sind oder wie sie empfangen worden sind. Das ganze Zeremoniell, wie es da abläuft, hängt natürlich von der Größe der Hauswand ab, wie das dann geht. Der Koran ist also die Grundlage des umfassenden, nicht nur Welt- und Gottesbildes, sondern auch des Menschenbildes. Wenn wir uns heute mit dem Menschenbild des Koran befassen, des Islam befassen, kommen wir überhaupt nicht dran vorbei, den Koran da zu Rate zu ziehen. Dieser Koran hat einen Grundbegriff, der bei der Lektüre des Korans einem immer wieder begegnet. Es ist der Begriff der Rechtleitung. Der Koran wurde von Gott, Mohammed, übertragen zur Rechtleitung der Menschen. Dass die Menschen, die vom rechten Weg abgewichen sind, wieder auf diesen rechten Weg zurückfinden. Dieser Begriff der Rechtleitung hat eine ähnliche wichtige Bedeutung wie im Christentum der Begriff der Erlösung. Erlöse uns von dem Übel. Kann aber mit diesem Begriff überhaupt nicht verglichen werden. Bedeutet etwas völlig anderes. Aber nur von der Gewichtung her, von der Stellung her dieses Begriffs, ist Rechtleitung ein ganz zentraler Begriff. Nicht nur des Koran, da sowieso, auch in der islamischen Gesellschaftslehre. Was steht nun in diesem Koran alles drin? Was unser Menschenbild angeht, das ist unser Thema heute Abend, sind zwei gegensätzliche Aussagengruppen darin. Das eine ist der unfähige Mensch. Der Mensch ist unfähig. Er bedarf dieser Rechtleitung. Und wie gesagt, diese Rechtleitung ist dann der Koran, diese Ausübung des Korans. Und was ebenso dazu kommt, das Vertrauen in die Weisheit Gottes, aus dessen Weisheit ja diese Schrift entstanden ist, nach der Lehre des Islam. Wenn man den Koran liest, von vorne bis hinten durchzulesen, ist eine sehr schwierige Sache. Und ich muss gestehen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mir die einzelnen Suren rausgezogen. Und zwar deswegen, weil der Koran nicht nach sachlichen Gesichtspunkten gegliedert ist. Er ist auch nicht nach historischen Daten gegliedert, sondern schlicht und einfach nach der Länge der Suren. Die längste ist am Anfang, die zweite Sure, und der kürzeste am Schluss, die 144. Und natürlich mit dieser Einteilung eines Buches ist eine durchgehende Lektüre etwas schwierig. Man muss sich dann selber mit Hand von allen möglichen Hilfsmitteln, Konkordanzen und so weiter, einen Weg, einen Kompass nehmen, um da durchzusuchen. Der Koran ist, ich sagte ja schon, auf der Zeit geht das hervor, im Alten Orient entstanden, zu einer Zeit, als dort noch bei den Stämmen die Lex Talionis gegolten hat. Dieses alte biblische Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und diese Lex Talionis hat trotz der Barmherzigkeit, die Allah in jeder Sure einleitend zugesagt wird, ausgegangen wird, hat eben doch noch im Koran auch durchgeschlagen. Und da kommt euch der gläubige Muslim oder der Nicht-Muslim, der diese Texte liest, in ein Problem rein, die der Islam dann als eine verborgene Verhältnismäßigkeit der Mittel bezeichnet. Das heißt also, auch wenn der Koran eine harte Aussage trifft, ist darin doch noch irgendwie die Weisheit Allahs verborgen, eine verborgene Verhältnismäßigkeit. Ich darf Ihnen mal jetzt als ersten Zitat aus dem Koran die Sure 5, eine sehr lange Sure, nur einen kleinen Satz daraus vorlesen. Und der Dieb und die Diebin schneidet ihnen die Hände ab als Lohn für ihre Taten. Dies ist ein Exempel von Allah und Allah ist mächtig und weise. Immer wieder das Zusammenwirken der Weisheit Allahs, seiner Mächtigkeit und seiner Barmherzigkeit. Und genau auf diese Aussagen erleben wir ja heute in manchen islamischen Staaten, dass immer wieder, ja, fast in zunehmendem Maß auf die alte Rechtsauffassung zurückgegriffen wird. Und wenn Sie die Presse aufmerksam verfolgen, geht das manchmal einfach knapp an der Steinigung runter, wenn eine Frau sich nicht entsprechend der Vorschriften des Koran aufführt, obwohl die Steinigung im Koran nicht vorgesehen ist. Das sind diese Einflüsse, denen sich eine Gesellschaft, die aus dieser Umgebung stammt, eigentlich kaum entziehen kann. Der Koran hat eine sehr hohe Meinung von den Schriften der früheren Religionen, Judentum und Christentum. Das heißt, von der Tora und im Evangelium. Der Koran betont in vielen Suren sogar die Übereinstimmung des Inhalts dieser Schriften. Ich zitiere wieder eine Sure, die Sure 2, also die ganz lange am Anfang. Herabgesandt hat er auf dich das Buch in Wahrheit, bestätigend, was ihm vorausging. Und herabsandt er die Tora und das Evangelium zuvor als eine Leitung für die Menschen. Diese Rechtleitung taucht auch hier wieder in diesem Koran-Zitat auf. Der Koran ist aber keine Wiederholung dieser früheren Gesetze. Er will sie gar nicht sein, sondern er will etwas anderes sein. Der Koran will eine Erleichterung gegenüber der früheren Tora sein und eine Erleichterung und endgültige Aussage gegenüber dem Evangelium. Also die Stufung ist ganz eindeutig. Die Tora, das jüdische Gesetzbuch, ganz klarer Fall, das Evangelium, aber abschließend, wirklich abschließend, hat Mohammed im Koran das letzte Wort Gottes zur Weltgeschichte ausgesagt. Das heißt auch mit anderen Worten, nach mir kommt nichts mehr. Und dieses koranische Gesetz ist also Grundlage jeder richtigen Entscheidung. Sie ist Richtschnur, er ist Richtschnur für die Ausführung des praktischen Lebens. Er ist Norm jeden Handelns. Wie stellt sich nun der Muslim Gott vor? Wie ist das Verhältnis von Mensch und Gott? Müssen wir darauf überhaupt eingehen? Unser Thema heißt doch das Menschenbild. Diese Frage kann man beim Christentum neuerer Zeit sicherstellen. Beim Islam kommt man dann gar nicht drum vorbei. Das Menschenbild, und das zeigt sich immer wieder, hat ja eine Art Zielfunktion. an dem Menschenbild geht, das Gottesbild soll eine Zielfunktion da sein, die dem Menschen als anstrebens, als nachstrebenswert erscheint und so diese Rechtleitung in den richtigen Weg bringen. Was sagt nun der Koran da aus? Dieser Gott Allah ist, und da sind sehr viele Ähnlichkeiten zu uns natürlich da, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, er ist der Erhalter der Welt, er ist der Herr der Geschichte und er ist der zukünftige Richter dieser Welt. Das könnte jeder Theologe aus dem Christentum und ich glaube auch sicher aus dem Judentum unterschreiben. Judentum, Christentum und Islam sind also Variationen eines monotheistischen Gottesbildes mit Abstufungen. Im Islam ist Gott Allah der völlig Jenseitige. Es gibt keine Brücke zu ihm. Und trotzdem, obwohl im Koran von Gott seine völlige Transzendenz ausgesagt wird, sagt der Koran aus von diesem Allah, wir sind ihm näher als die Halsschlagader. Also eine sehr enge Beziehung, trotz dieser Transzendenz. In unserer abendländischen Kultur, geprägt durch das Christentum, gibt es eine Redensart, die Sie alle kennen. Wir sprechen sehr häufig vom lieben Gott. Das hat früher und auch sicher heute noch für viele nicht nur die Bedeutung einer Floskel, sondern nicht ernst gemeint. Aber selbst als Floskel wäre diese Aussage im Islam völlig undenkbar. Gott ist der Jenseitige, ist der Herr, der Strenge, der Gerechte, der Barmherzige. Aber er ist kein Gegenstand der Liebe. Man kann viel dazu sagen, aber ich brauche den Unterschied von Barmherzigkeit und Liebe nicht erklären. Der ist sehr, sehr offensichtlich. Es ist eine andere Einstellung zum Göttlichen und die rührt natürlich ganz ernsthaft, ganz ursprünglich davon her, wie die Gründer dieser Religion das dargestellt haben. Wir müssen aus all dem eine Folgerung ziehen, die vor allem auch für unsere Auffassung vom Menschenbild des Islam wichtig sind. Wir dürfen den Islam, wie das immer wieder früher gemacht worden ist, nicht etwa als eine Sekte des Christentums oder des Judentums auffassen, also eine Abspaltung oder eine Häresie, die innerhalb dieser Religionsgemeinschaften auftritt. Nein, wir müssen den Islam als völlig selbstständige neue Weltreligion auffassen. Er ist eine selbstständige, er ist die neueste, die jüngste Weltreligion. Ich sagte es schon, im Islam gibt es keine anthropomorphe Gottesvorstellung. Die Vorstellung, dass Gott Mensch wird, dass er gekreuzigt wird, diese ganzen Vorstellungen, wie sie bei uns jetzt auch in der Adventszeit wieder anklingen, sind im Islam nicht denkbar. Das Thema der Mensch und Gott gibt es im Islam nicht. Wenn wir das Thema formulieren wollen, das die beiden Begriffe zusammenbringt, dann könnten wir sagen, der Mensch vor Gott. Das wäre eine angemessene Bezeichnung vielleicht, aber das andere ist von islamischem Gottesverständnis aus nicht möglich. Ich habe vorhin wiederholt auf Judentum, Christentum und Islam hingewiesen, auf die Gottesvorstellungen. Der Islam ist, die Gottesvorstellung des Islam ist die strengste Form des Monotheismus, die die Religionsgeschichte bisher gekannt hat. Wir wissen auch, das Judentum ist streng monotheistisch. Aber wenn man die Entwicklung des Judentums anguckt, dann sieht man doch deutlich, wie sich dieser Monotheismus so langsam im Laufe der Jahrhunderte von den anderen Göttern, die zunächst noch da waren und mehr oder weniger anerkannt worden sind, abgesetzt hat. Diese Entwicklung hat doch Islam nicht durchlaufen müssen, einfach deswegen, weil er später gegründet worden ist. Er ging bereits von dem aus, was im Judentum als Hochform vorhanden war, ein strenger Monotheismus. Ja, das heißt, dieser Gott hat keine anderen Götter näher an sich. Nicht nur, dass er die nicht duldet, sondern einfach, dass vom Verständnis her, die es gar nicht gibt. Die sind nicht da. Das Handeln ist Gott eigen hinter den Schleiern der Dinge, die nur der Erscheinungsort der göttlichen Handlungen an ihnen sind, sagt ein sehr alter islamischer Gelehrter. Und diesen Satz muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen, schon deswegen, weil er etwas verklausuliert ist. Das Handeln ist Gott eigen hinter den Schleiern der Dinge. Alles, was hier passiert, sind Schleier, sind Illusionen, hinter denen Gott eigentlich steht. Also ein Monotheismus, wie er strenger, ich möchte fast sagen, extremer, kaum vorgestellt werden kann. Er bedeutet eigentlich fast die Identität von Welt und Gott, ganz streng aufgefasst. Was hat nun dieser strenge Gott für Eigenschaften? Er ist, das geht daraus hervor, die höchste kosmische Größe. Er bestimmt den Lauf der Dinge dieser Welt. Seine Weisheit kennt das Kommende. Und, da kommen wir noch drauf, was bedeutet das dann für unsere Willensfreiheit? Wenn alles schon in Gott das, was kommt, schon vorherweist und in seiner Art, dass die Welt nur Erscheinungsform seiner selbst ist, alles auch steuert und lenkt. Trotzdem ist der Gottesbegriff im Islam eher ein ethischer Gottesbegriff. Also diese ganzen Dinge, die ich eben vorgetragen habe, sind zwar so vom Koran her gegeben, haben aber nicht diese ausschlaggebende Bedeutung. Wichtig ist diese ethische Grundeinstellung, dass Allah, Gott, barmherzig ist, gerecht ist. Die Gerechtigkeit Gottes steht im Mittelpunkt dieser Gottesvorstellung. Alles andere ist sehr, sehr wichtig, aber hat doch nicht die Bedeutung, die man von unserer Sicht her, aus unserer abendländischen Sicht, die immer von der griechischen Philosophie einen zu großen Schluck genommen hat, geprägt ist. Diese Überlegungen gibt es im Islam nicht. Es gibt sie oder gab sie in der islamischen Philosophie, aber das ist ein anderes Thema. Wir wissen ja alle, dass wir im Mittelalter einen sehr großen Schluck aus dieser griechischen Flasche genommen haben, aber sie wurde uns aus islamischer Hand gereicht. Was heißt nun diese strenge Gottesauffassung für unsere Auffassung der Trinität? Das ist sehr einfach zu sagen. Das ist für den Islam undenkbar. Wird rundweg abgelehnt. Sure 5 sagt dazu, wahrlich, und das müssen wir uns alle gut anhören, ungläubig sind, die da sprechen, siehe, Allah ist ein Dritter von drei. Aber es gibt keinen Gott, denn einen einigen Gott. Und so sie nicht ablassen von ihren Worten, wahrlich, so wird es den Ungläubigen unter ihnen schmerzliche Strafe. Wollen sie denn nicht umkehren zu Allah und ihn um Verzeihung bitten? Und Allah ist verzeihend und barmherzig. Wie es hier eine Annäherung der Religionen geben soll, kann ich mir bei Aufbietung aller Fantasie nicht so recht vorstellen. Man muss dies einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, das ist die Auffassung des Islam. Man kann das so natürlich sagen, aber das löst das Problem nicht. Diese Sache mit den Personen, mit der Person, beruht auf einem Missverständnis. Sie und ich, wir sind Personen. Wir haben einen Personalausweis, da steht unser Name, unser Geburtsdatum und vielleicht mal später auch ein Fingerabdruck drin. So eine Person, diese Art von Persönlichkeit ist natürlich nicht gemeint. Aber das Thema lassen wir heute Abend lieber bleiben, denn das ist eindeutig eine theologische Angelegenheit. Und ich bin ja kein Theologe, sondern ich komme ja von der Philosophie her. Und da möchte ich dabei bleiben. Also es mag vielleicht ein Missverständnis sein, aber ich bin eher der Ansicht, es ist doch kein Missverständnis. Es sind hier wirklich grundlegende Unterschiede, die auch mit der geschichtlichen Entwicklung und der kulturellen Entwicklung zu tun haben mögen. Ich sagte schon, der Mensch ist Diener Gottes. Dieses Verhältnis der Unterordnung. Und bei allem, was der Mensch tut, sind dann diese religiösen Zusammenhänge und vor allem die, dass was er tut, immer vor Gott getan wird, zu beachten. Es gibt im Islam nichts, was eigentlich keinen religiösen Bezug hat. Das mag natürlich im Alltagsleben und auf dem Land draußen, wenn man so sagen möchte, immer anders sein, aber in der offiziellen Auffassung des Islam in Islamschulen gibt es da kein Ich zu rütteln dran. Was der Mensch macht, was geschieht, ist unbedingt, ist von Gott abhängig, man kann sagen, von Gott gesteuert. Und was der Mensch macht, die geringste Kleinigkeit, ob gut oder bös, wird am Tag des Gerichts belohnt oder bestraft. Der Mensch, es bleibt ihm also nur eines übrig. Und das ist für das Menschenbild des Islam ausschlaggebend. Der Mensch hat diesem allmächtigen Gott gegenüber nur eine Chance. Er muss sich ganz seiner Barmherzigkeit ausliefern, er muss sich ihm ganz unterordnen, er muss sich ihm ganz hingeben. Und genau das bedeutet das Wort Islam. Islam heißt nichts anderes als Hingabe, Unterwerfung. Diese Bezeichnung der Religion als Unterwerfung zeigt in einem ganz deutlichen, mit einem ganz grellen Scheinwerferlicht das Verhältnis Gott-Mensch und was für ein Menschenbild daraus folgen kann. Und wenn Sie schon mal gesehen haben, im Fernsehen sieht man das ja öfter, aber auch vielleicht in der Praxis erlebt haben, in einer Moschee, dieses rituelle, mehrfache Niederwerfen in verschiedenen Abstufungen, da ist sicher viel drunter, was mechanisch gemacht wird. Und wenn wir in der Kirche gehen, wird auch viel mechanisch gemacht. Aber es drückt die Haltung aus, das Menschenbild, das hinter dieser Handlung, hinter diesen religiösen Riten steht. Wenn also der Mensch alle diese Bedingungen, die der Koran an ihn stellt, erfüllt hat, dann ist er Abd. A-A-B-D, Abd. Abd. Und dieser Begriff Abd, der taucht sehr häufig auch in islamischen Namen auf, Abdallah. Selbst bis in die Königshäuser rein wird dieser Name gebraucht. Der Mensch bezeichnet sich als Diener Gottes. Der Islam geht sogar noch weiter. Nach der islamischen Einstellung kann eigentlich ein Mensch gar nicht anders leben als Muslim. Es bleibt ihm von seiner Natur her, Aussage des Islam, nichts anderes übrig, als sich in dieser Dienerschaft zu Gott zu verhalten. Der Mensch muss eigentlich von Natur her Muslim sein, sagen muslimische Theologen. Es gab in der frühchristlichen Theologie einen berühmten Theologen, Tertullian, den Namen kennen Sie vielleicht oder auch nicht, hat in Karthago gelebt, gibt es heute auch nicht mehr, von der Anima Naturalis Christiania, von der christlichen Natur her des Menschen. Der Mensch ist von Natur her eigentlich Christ. Diesen Satz des Tertullian könnte man umwandeln in die Anima Naturalis Islamica. Das wäre eine Kurzfassung der Vorstellung, die der Islam vom Menschen hat. Ich sagte vorhin, es ist ein Gegensatzpaar und ich habe ein bisschen vom Diener gesprochen. Jetzt kommt die Kehrseite. Der Mensch nach dem Koran hat eine sehr hohe Position. Der Mensch ist Stellvertreter Gottes. Er ist Khalifa. Und das Wort Kalif, das wir nur als Kalifen von Bagdad, als Bezeichnung eines Herrschers kennen, ist die Ehrenbezeichnung eines jeden Muslim, Khalifa. Er ist Stellvertreter, er ist Nachfolger Gottes. Und er ist von Gott das am besten geschaffene Lebewesen. Wenn man weiß, dass außer Gott praktisch nichts mehr gibt und er hat diese Ehrenbezeichnung, ist das sehr viel. Er steht wörtlich drin im Koran, er steht über den Engeln. Also noch eine Überbietung dessen, was in unserer Religion da geboten wird. Also eine sehr hohe Position wird dem Menschen eingeräumt. Und fast, ich möchte sagen, fast einen Satz später, dann doch wieder der Hinweis, auf die hinfällige Natur des Menschen, auf seine Schwäche. Er ist unbeständig, er ist unzuverlässig, er ist kleinmütig, er ist ungeduldig, er ist unwissend, vergesslich, er neigt zu Ungerechtigkeit. Ein Menschenbild, das eigentlich sehr realistisch ist. In dieser Aufzählung, da finden wir uns doch alle irgendwo wieder. Ein realistisches, düsteres Menschenbild. Aber wie gesagt, wer den Koran befolgt, wer ihn liest, erfährt daraus die Rechtleitung. Er wird nicht erlöst von dem, was er falsch gemacht hat, sondern er wird auf den rechten Weg gebracht. Und diesen Weg kann eigentlich jeder Mensch einschlagen. Daher diese Auffassung, jeder Mensch müsste eigentlich Muslim sein. Dieses strenge Gottesbild wirft ein Problem auf. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Das Problem der menschlichen Willensfreiheit. Was, wenn dieser Gott alles bestimmt? Wenn wir nur, sage ich mal etwas flott gesagt, die Marionetten sind, in denen das Gott sich ausdrückt, was passiert auf dieser Welt? Was soll dann das jüngste Gericht? Das kann man sich ersparen. Da gehe ich hin und sage, du hast gemacht. Was soll denn eigentlich der Koran? Brauchen wir ja gar nicht, wird alles schon bestimmt. Diese Probleme der Willensfreiheit und der Vorherbestimmung, das ist im Koran vorgegeben. Und es ist nicht nur im Koran vorgegeben, was die Sure 4 sagt zum Beispiel, was immer Gutes dir widerfährt, das ist von Allah. Und was dir Schlechtes widerfährt, gut, das ist von dir. Da kommt wieder dieser Bruch zustande. Es ist nicht möglich, eindeutig zu sagen, ist der Mensch nun willensfrei oder ist es nicht? Gibt es eine Vorherbestimmung und gibt es die nicht? Und das ist nicht nur ein Problem des Islam, das wissen wir alle, das ist ein Problem aller monotheistischen Religionen, des Judentums, des Christentums. Auch da ist dieses Problem nicht gelöst. Das sind zwei Probleme. Die Philosophen und Theologen machen da zwei Probleme draus. Das eine ist das Problem der Herkunft des Bösen, das berühmte Theodizee-Problem, da gehen wir heute Abend schon gar nicht drauf ein. Und das andere ist dann das Problem der Willensfreiheit. Wie frei ist der Mensch angesichts der ausschließlichen Macht und Vorherbestimmung Gottes? Das ist ein Dilemma, ist ein Widerspruch. Es ist, wenn man es genau nimmt, ein absoluter Widerspruch. Und es hat noch kein Theologe es bisher geschafft, von keiner dieser drei Weltreligionen da einen Weg draus zu finden. Aber trotzdem, ich sagte es schon, es muss trotz dieser strengen Auffassung über Gott doch eine Willensfreiheit geben, denn sonst wäre es ja witzlos, einen Koran und ein jüngstes Gericht zu predigen. Denn Ausweg, ein Ausweg, der sich andeutet, und der wird im Islam begangen, ist dann der Ausweg der Barmherzigkeit Gottes. Dieser Gott ist zwar für alles im Grunde genommen verantwortlich, er hat es selbst veranlasst. Der Mensch bedarf der Rechtleitung, er bricht aus der Bahn, aber das Bindeglied zwischen diesen beiden Gegensätzen wird versucht, durch die Barmherzigkeit Gottes zu überbrücken. Gott ist immer in einem gewissen Sinn vorausschauend, barmherzig, um das, was der Mensch nun einmal nicht zu Wege bringt, auf diese Art und Weise ins Lot zu bringen. Und so beginnt fast jede Sure, die erste ausgenommen, fast jede Sure im Namen Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen. Jede Sure hat diese Einleitung, um diese Barmherzigkeit Gottes immer wieder den Gläubigen ins Gedächtnis zu rufen. Ja, jetzt stoße ich wieder auf einen Gegensatz in der Auffassung dieser beiden Religionen, Islam und Christentum. Ich sagte vorhin, der Mensch ist Stellvertreter Gottes. Kalifa, das ist das Bild des Kalifen, des Stellvertreters, höher gestellt als die Engel. Wie schaut die Sache im Christentum aus? Im Christentum, da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, ist die Lehre von der Ebenbildlichkeit Gottes. Ein sehr deutlicher Unterschied. Und der folgt aus dieser Drei-Personen-Lehre. Gott und der Mensch sind ebenbildlich geschaffen. Ganz am Anfang im Buch Genesis wird gesagt, er schuf ihn nach seinem Bild. Nach seinem Bilde schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Diese Ebenbildlichkeit und dieser Unterschied in der Auffassung der beiden Religionen, die Ebenbildlichkeit und die Dienerschaft und Herrschaft, gleichzeitig das Kalifat, ist auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Christentum und Islam. Gucken wir uns einmal die Sure 76 an. Sie müsste für unser Thema heute Abend eigentlich wie gepassend, wie geschaffen sein. Sie ist überschrieben, der Mensch geoffenbart zu Mekka. Ich darf mal den Einsatz, den einleitenden Sätze dieser Sure Ihnen vortragen. Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen, kommt nicht über den Menschen ein Zeitraum, da er nichts Erwähnenswertes ist. Siehe, wir erschufen den Menschen aus einer Samenmischung, ihn zu prüfen, und wir gaben ihm Gehör und Gesicht. Siehe, wir leiteten ihn des Weges, sei er dankbar oder undankbar. Siehe, wir bereiteten für die Ungläubigen Ketten und Joche und eine Flamme. Siehe, die Gerechten werden trinken aus einem Becher, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken sollen. In dieser orientalischen Bilderfülle, sie geht noch seitenlang so weiter, finden wir für unser Thema Menschenbild des Islam eigentlich recht wenig. Es sind eine Folge von Feststellungen, die eigentlich immer um das gleiche Thema kreisen. Es reiht sich da Bild um Bild. Eine weitere Sure, die Sure 10. Und so Allah den Menschen das Schlimme beschleunigte, wie sie das Gute beschleunigen möchten, wahrlich, entschieden wäre ihr Termin. Gerichtstermin ist da gemeint. Und so lassen wir die, welche nicht hoffen, uns zu begegnen, in ihrer Übertretung irregehen. Naja. Ich sagte es schon, der zentrale Begriff des Koran ist diese Rechtleitung. Auf dieser Rechtleitung baut die ganze islamische Theologie auf und es ist die Korrektur des menschlichen Fehlverhaltens. Wie schaut nun im Islam eine andere Position, eine andere Angelegenheit aus, mit der wir in den Religionen auch vergleichsweise immer wieder zu tun haben? Das Zitat, das ich jetzt bringe, möchte ich Ihnen nicht vorlesen, weil es irgendwie originell ist, sondern weil es eine Brücke zu einem nächsten Thema bildet in unserer Überschrift des Menschenbild. Es geht hier um die Paradiesesvorstellungen im Islam. Bei uns im Christentum gibt es ja, wenn ich mal ein Schlagwort bringen darf, vom ewigen Leben, als die Visio Beatifica, als die glückselige, ewige Schau Gottes. Davon, von dieser Visio Beatifica, von dieser beseligenden Schau Gottes, ist im Koran nichts zu finden. Da wird das Paradies ganz anders beschrieben. Als der Gläubige kommt in den Himmel und jetzt geht es, oder ins Paradies, jetzt geht es etwas so weiter. Sure 56. Und ich möchte Sie bitten, das nicht als Spaß oder als Witz aufzufassen. Das ist ein heiliger Text für den Islam und so möchte ich ihn auch vortragen. Die Runde machen bei Ihnen unsterbliche Knaben mit Humpen und Krügen und einem Becher von einem Born. Nicht sollen Sie Kopfweh von ihm haben und nicht in Trunkenheit geraten. Und Früchte, wie sie sich's erlesen, und Fleisch von Geflügeln, wie sie's begehren, und großäugige Huris, gleich verborgenen Perlen, als Lohn für ihr Tun. Das Paradies wird also als Inbegriff aller menschlichen Glücksfülle und Seligkeit vorgestellt. Ein ganz großer Kontrast. Von Allah ist in diesem Paradies nicht die Rede, von keiner Visio Beatifica. Es ist wirklich die Vollendung, die Vollkommenheit aller menschlichen Genüsse, wie wir sie uns nur vorstellen können. Die Sache, und deswegen habe ich die Sure auch vorgelesen, mit den großäugigen Huris und am Rande bemerkt, die Feststellung, dass von den Frauen da nichts drinsteht, was da mit Humpen und so weiter passiert, bringt uns zu einem sehr wichtigen Thema. Das Menschenbild im Islam befasst natürlich auch sich mit dem Menschenbild der Frau. Und da müssen wir eines, und da hilft kein großes Schön drumherum reden, es ist im Koran ganz eindeutig eine Vorrangstellung der Männer festgeschrieben. Auch im Christentum hat ja die Frau lange Zeit, auch heute noch, ich sage Ihnen nichts Neues, immer mehr lieber für die Küche und so weiter zu sorgen gehabt. Auch der Apostel Paulus ist nicht gerade als frauenfreundlich bekannt, aber so dick oder so massiv steht es dann im Evangelium dann doch nicht drin. Sure 4. Die Männer sind den Frauen überlegen, deswegen, was Allah den einen von den anderen vor den anderen gegeben hat. Und weil sie von ihrem Vermögen auslegen, für die Frauen. Und rechtschaffene Frauen sind gehorsam und sorgen in der Abwesenheit ihres Gatten, wie Allah für sie sorgte. Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnt sie, verbannt sie aus den Schlafgemächern und schlagt sie. Diese Stellung der Frau im Islam ist natürlich beeinflusst aus der Zeit auch vor dem Islam. Das spielt auch eine Rolle. Die polygame Gesellschaft, in die der Islam hineingewachsen ist, spielt eine ganz beachtliche Rolle. Und diese Polygamie hat der Islam übernommen. Es mag zwar nicht mehr so weit verbreitet sein, aber Sure 4, und so ihr fürchtet, nicht Gerechtigkeit gegen die Weisen zu üben, so nehmt euch zu Frauen, die euch gut dünken, 2 oder 3 oder 4, und so ihr fürchtet, nicht billig zu sein, heiratet nur eine oder was eure Rechte besitzt. Säure schützt euch eher vor Ungerechtigkeit. Das heißt, so ihr fürchtet, nicht billig zu sein. Das wird im Koran so ausgelegt, dass ein Mann, wenn er schon sich auf das Risiko mit 4 Frauen einlässt, er jeder dieser 4 Frauen die genau gleiche Ausstattung nicht nur finanziell bieten muss, sondern er muss auch die gleiche persönliche Zuwendung entgegenbringen. Das ist natürlich bei 4 Frauen etwas viel verlangt. Und so wird es im Islam als indirekte Auffassung oder indirekte Einführung, indirekte Abschaffung der Polygamie aufgefasst. Aber das ist schon eine Interpretation, die so nicht im Koran steht. Und dann mit dieser Nachsatz, heiratet nur eine oder was eure Rechte besitzt. Was sind das für Rechte? Da sind schlicht und ergreifend die Sklavinnen gemeint. Besitz, die werden als Besitz gehandelt, dass Sklavinnen auch Frauen sind. Das wird nicht in Rechnung gestellt, das wird nicht ausgesprochen. Sklavinnen kann jeder Mann besitzen, soweit sein Geldbeutel reicht. Und diese überbordende Auffassung dieses Korans, das wissen Sie ja alle aus 1001 Nacht. Nicht nur im Märchen, sondern auch in der Geschichte. Die osmanischen Potentaten, das sieht man in Istanbul und überall, haben Harems von Frauen gehabt. Etwas mehr als 4. Dieser Missbrauch der Frau, diese Absprechen der Rechte, geht auf den Koran zurück und ist bisher nicht korrigiert worden. Und ich weiß natürlich schon, dass es ein Unding ist, zu fordern, den Koran zu ändern. Der wird nicht geändert. Trotzdem müssen wir sagen dürfen, es ist höchste Zeit, allerhöchste Zeit, diese Polygamie abzuschaffen. Man kann ja, wenn man es noch nicht abschafft, gewisse Regeln außer Betrieb setzen oder übergehen. In unserer Vergangenheit im Alten Testament, die Propheten, haben ja auch nicht monogam gelebt. Das wurde einfach im Laufe der Zeit, war das nicht mehr, man muss dazu sagen, andersrum aufgefasst. Es ist ein großer Unterschied, ob eine Gesellschaft in der Wüste oder in wüstenähnlichen Verhältnissen aufwächst, wo jeder Nachkomme wirklich für den Erhalt des Stammes notwendig ist, oder in eine städtische Kultur. Das ist ein großer Unterschied. Das kann man als Versuch, möchte als Versuch Ihnen anbieten, die Sache vielleicht nicht ganz so streng zu sehen. Trotzdem, die Islam, die Polygamie abzuschaffen, ist notwendig, dringend notwendig. Es ist aber vor allem eines notwendig, und das steht nicht im Koran drin. Und deswegen kann man es deutlich sagen, ohne dann gleich bezichtigt zu werden, gegen den Koran verstoßen zu haben. Es ist wichtig im Islam, die Mentalität der Männer zu ändern. Das fordere nicht nur ich habe das nur gelesen irgendwo, und zwar hat es die Frau des Staatspräsidenten Sadat gesagt. Es ist wichtig, die Mentalität der Männer zu ändern. Es geht um die Befreiung der Frau aus der Herrschaft des Mannes, um die Beseitigung der letzten Reste dieser osmanischen Pascha-Herrlichkeit. Das hört sich hart an, aber um diesen Punkt geht es im Islam. An diesem Punkt zu ändern, ist weniger, glaube ich, ein Problem des Koran. Es ist ein Problem der Mentalität der Männer. Das Verhältnis, mein letztes Kapitel, das ich angehen möchte, das Verhältnis von Religion und Staat. Schon aus der Gründungsgeschichte des Islam ist zu ersehen, dass diese Trennung nicht funktioniert, nicht wahrzunehmen ist. Der Prophet Mohammed war Prophet und er war Staatsmann. Dass dieser Staat nur eine Stadt war, eine kleine Stadt, spielt hier keine Rolle. In der Folge der Geschichte ist ja der Islam sehr großer Staaten geworden. Das wissen Sie alle. Und nachdem alles auf den Koran zurückgeht, alles aus dem Glauben begründet wird, hat eigentlich die weltliche Herrschaft, der Staat, nur eine Aufgabe. Er hat den Herrschaftsanspruch Gottes, der im Koran vorgegeben ist, durchzusetzen. Es gibt im Islam nicht die Autonomie des Menschen, so wie wir sie auffassen. Sie kennen vielleicht den berühmten sophistischen Philosophen Protagoras und seinen Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. So ein Satz ist im Islam schlicht und einfach undenkbar. Nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern Allah, Gott, ausschließlich. Und diesem Herrschaftsanspruch Gottes muss das Staatswesen gerecht werden. Aus diesem Anspruch folgt die Theonomie, die Gottesgesetzlichkeit des Staates. Der Koran, die Scharia, ist Gesetz des Landes, ist Gesetz von Gott gegeben. Und eine Theonomie, eine Gottesgesetzlichkeit, hat dann oft auch eine Theokratie zur Folge, eine Herrschaft derer, die diese Theonomie auslegen, in deren Macht sie gelegt ist, in deren Händen sie gelegt ist. Um diese Sache im Verhältnis Staat und Religion auf einen kurzen Nenner zu bringen, der vielleicht etwas zu kurz gefasst ist, aber ich glaube schon den Kern der Sache trifft. Unsere eigene abendländische Auffassung, unsere Auffassung der Menschenrechte, haben die Menschen durchgesetzt, hier bei uns, in dem Zeitraum, den wir mit Aufklärung bezeichnen. Seit der Aufklärung kann hier von einer gewissen Autonomie des Menschen ausgegangen werden. Und unsere ganzen Gesetze haben nichts anderes zum Inhalt, Grundgesetz, diese Freiheit des Menschen zu untermauern. Man kann sagen, der Islam hat die Aufklärung noch vor sich. Ich glaube, ich muss einige Seiten überschlagen, sonst wird die Sache zu lang. Und ich möchte nach dieser kurzen Seitensprung auf das Verhältnis zwischen Staat und Religion eigentlich zum Schluss kommen. Ich glaube, Sie haben bemerkt, dass in dem Verhältnis dieser großen Religionen einige Gegensätze da sind, bedeutsame Gegensätze. Und wie die ausgeräumt werden sollen, das weiß ich nicht. Das ist sehr schwer. Es ist das gegensätzliche Bild des Menschen in Bezug auf Ebenbildlichkeit Gottes, wie es im Christentum ist, oder als dieser Herrschaft, dieser Kalifatsanspruch, was doch in der Nachfolgerschaft eine Unterordnung bedeutet. Und es ist, und das ist fast noch wichtiger, das Verhältnis von Religion und Staat, das also zu bereinigen ist. Die Geschichte, unsere, wie auch die Geschichte des Islam, ist von Gegensätzen belastet. Und die Geschichte hat auch viel zurückgelassen, was uns schwerfällt, auf einen Frieden zwischen den Religionen hinzuwirken oder zu hoffen. Es kommt immer wieder das Thema, und nicht ganz zu Unrecht, das Thema mit den Kreuzzügen auf. Wir dürfen dem Islam nicht vorwerfen, dass er Krieg führt, um den Glauben auszubreiten. Das haben wir auch gemacht. Wir müssen, und das ist unsere einzige Chance, glaube ich, versuchen, das, was uns gemeinsam ist, herauszuheben, in den Vordergrund zu stellen, zu unterstreichen. Und das, wo wir nicht einer Meinung sind, uns eben in Respekt zu ertragen. Und vielleicht finden wir in einem Bemühen um die Grundsätze, um die Wurzeln, die in den beiden Religionen liegen, wobei ich das Judentum nicht als, wie soll man sagen, als Anhängsel des Christentums, sondern auch seine Wurzeln auffasse, dass wir wieder auf diese Wurzeln zurückfinden und im Zurückgehen auf diese Wurzeln auch wieder unser eigenes, unser abendländisches Menschenbild schätzen lernen, das, wie mir scheint, manchmal sehr in Vergessenheit gerät. Das hoffe ich eigentlich. Vielleicht kommt es so weit. Inshallah. Dankeschön. Ja, bitteschön. Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe Sie nicht.
Die Frage war nach Lessings Ringparabel, ob die im Islam bekannt sei. Das ist vielleicht eine schwierige Frage.
Die Ring von Lessing. Ich gehe sicher davon aus, dass sie nicht dem Volk vielleicht bekannt ist, aber bei den Leuten, die man so zur Intelligenz zählt oder so einigermaßen gebildeten Stände, ich gehe davon aus, dass diese Ringparabel bekannt ist. Schon auch deswegen, weil er in diesem Schauspiel von Lessing ja der Saladin eine bedeutende Rolle spielt. Und der Saladin war ja auch ein bedeutender islamischer Feldherr. Ich gehe davon aus, dass im Islam nicht als Volksgut vielleicht, aber doch in Kreisen, die sich für Literatur interessieren, da diese Ringparabel gut bekannt ist.
Nur kurz, was ist denn die Ringparabel?
Ja, da müsste ich jetzt Nathan der Weise Ihnen vortragen. Es geht um Folgendes, um es ganz kurz zu fassen. Es geht darum, welche Religion ist die richtige? Der Islam, das Christentum. Da hat also dann Lessing eine Parabel, ein Gleichnis vorgetragen. Ein Vater hatte Söhne und in der Familie, als Familienerbgut, war ein Ring. Und der Besitzer dieses Ringes ist dadurch vor den anderen ausgezeichnet, dass er es ihm gut geht, also angesehen ist, also ein weiser, kluger Mann ist, wohlhabend. Jetzt taucht das Problem auf, welchen seiner Söhne vererbt er diesen Ring? Und weil er keinen seiner Söhne betrüben will, lässt er Kopien dieses Ringes machen, die so sind, dass sie vom Original nicht zu unterscheiden sind. Und als dann die Sache, sagen wir mal, der Schwindel aufkommt, kann nicht mehr festgestellt werden, welcher dieser Ringe der echte ist. Und er sagt dann Lessing natürlich als Aufklärer bekannt. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Kraft des Ringes zu erweisen. Möge jeder sich anstrengen, so zu leben, wie es der richtige Ring erfordert. Dann werden wir sehen, wer den richtigen Ring hat. Auf die Religion angewandt, jede Religion soll sich bemühen, den Richtlinien, den Grundsätzen ihres Gründers zu entsprechen. Dann werden wir sehen, welche Religion die richtige ist. Das ist also ganz grob der Inhalt dieser Ringparabel. Der griechische Sophismus. Sophismus. Ach, ja, also in der Türkei hat er einen sehr großen Einfluss. Der Sophismus ist eigentlich die mystische Richtung im Islam. Und im Sophismus muss man also auch feststellen, ich weiß nicht, ob Sie mal in Konya gewesen sind, da sind ja diese tanzenden Derwische von der sophistischen Richtung. Im Sophismus sind manche Ansätze einer Annäherung des Menschen an Gott. Da ist also eine gewisse Untreue gegenüber dem Koran festzustellen. Deswegen ist der Sophismus, wie jede Mystik überhaupt, den herrschenden Religionsautoritäten immer etwas suspekt. Auch im Christentum waren die Mystiker bei der offiziellen Kirche nicht sonderlich geschätzt. Er hat eine bedeutende Richtung, einen bedeutenden Einfluss, vor allem in der Türkei. Und wir könnten eigentlich hoffen, dass dieser Einfluss stärker wird, weil er eben eine mehr den Menschen zu Gott bringende Wirkung, diese große Spalte, die zwischen Mensch und Gott liegt, durch den Sophismus, durch jede Mystik verkleinert wird. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Oder, ja? Der Sophismus, ja, er zeichnet sich durch, wie soll man sagen, das Gottesbild des Sophismus ist nicht mehr so streng, jetzt wollte ich gerade sagen, autoritär, das stimmt nicht. Es ist mehr dem Menschenbild angenähert. Es ist nicht mehr diese riesige Kluft, die der Koran, die der orthodoxe Islam, sagen wir mal so, mit allem Vorbehalt, die dieser offizielle Islam zwischen Mensch und Gott aufbaut, diese Spalte wird durch die sufische Mystik wird verkleinert. Wenn man mit Muslimen diskutieren möchte, kontrovers, um es von der anderen Seite aufzuzäumen, dann haben sie beim Sufismus, bei einem Sufi mit mehr Verständnis der christlich-jüdischen Position zu rechnen, als bei einem strengen Muslim. Nicht ganz zufrieden.
Das heißt, alle anderen Menschen kommen in die Hölle, die nicht glauben.
Im gewissen Sinn, ja. Ja. Der Mensch muss von Natur aus, das liegt in seiner Natur, müsste eigentlich Muslim sein. Er braucht keine Erbsünde glauben, er braucht keinen Priester, keine Erlösung. Er muss nur diesem Pfad, dieser Rechtleitung folgen, die der Koran vorgibt. Dann kommt er ins Paradies, ja. Und es ist auch hart, und ich muss sagen, ich muss also ganz offen bekennen, wenn ich in Diskussionen in muslimischen, es war nicht sehr häufig, aber Preisen ist ja eigentlich kaum zu vermeiden, es hat mich, und ich habe mich gewehrt, als Ungläubiger bezeichnet zu werden. Und im Islam, ich habe die Stelle zitiert, sind wir die Ungläubigen. Nicht Das Wort ungläubig hat eine Doppeldeutigkeit. Einerseits sind wir natürlich gläubig, wir haben ja die Schriften, die Evangelien, die Tora. Aber auf der anderen Seite sind wir dadurch ungläubig, dass wir an die Trinität glauben, beispielsweise. Die sind wird wörtlich als Ungläubige zitiert. Das betrifft alle, die also irgendwann noch Kirchensteuer zahlen. Ja? Den Begriff der Sünde gibt es im Islam nicht. Ja, ja, das stimmt. Das wird gesagt, aber es steht im Koran nicht drin. Das sind, wie soll man sagen, Überlieferungen, die sich gebildet haben. Und in dieser direkten Form glaube ich nicht, dass es stimmt.
Aber es wird geglaubt.
Ja, es wird geglaubt und vielleicht auch praktiziert.
Ja.
Es mag praktiziert werden, aber diese Praxis kann sich nicht auf den Koran berufen. Allah ist die personifizierte Gerechtigkeit und der würde das nicht zulassen. Es gibt natürlich immer, auch in allen anderen Religionen, immer Wege und Möglichkeiten, eine Vorschrift zu umschiffen. Immer wie kommen wir dran vorbei. Ich glaube, Sie waren vorher dran, ja? Ja.
Es ist so, dass ein Mensch niemals über einen anderen Menschen richten darf.
Ja, ja.
Also grundsätzlich.
Ja, ja, ja.
Egal ob er Moslem ist oder Jude. Und wenn ein Moslem sagt, er ist Christ und er ist ungläubig, das stimmt grundsätzlich.
Wie bitte?
Er? Das stimmt grundsätzlich nicht, weil er als Mensch in diese richtet.
Ja, dieses Zitat, das ich gebracht habe, das gilt zumindest für den Christ, was die Trinität angeht. Das Wort Ungläubige steht da wirklich drin. Dass es da anders interpretiert werden mag, das kann sein, ja. Und auch mir persönlich wurde schon in Diskussionen vorgehalten, Ungläubiger zu sein, ja.
Ja, ich weiß ja nicht, wie das so reingekommen ist, aber allgemein, also es steht auch im Koran drin, dass wie gesagt, ich wiederhole jetzt einfach, dass ein Mensch gar nicht das Recht hat, zu denken, dass er vielleicht ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch ist,
ja. Das glaube ich heute weiter, ja, das mag sein. Es gibt in allen Schriften, im Koran und auch in allen anderen religiösen Schriften, immer wieder Widersprüche. Der Christus predigt den Frieden und sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das sind auch Gegensätze. Wir müssen damit leben. Ich habe vom Islam und vom Koran und von dem Menschenbild einen sehr hohen Respekt, trotz dieser Gegensätze. Aber man muss dazu auch sehen oder sagen, dass eben in der Alltagswelt vieles von dem, was in den Schriften drinsteht, in der Praxis doch anders ausschaut. Und da hilft uns nur wirklich die Rechtleitung weiter. Dieser Begriff gefällt mir sehr gut. Ja, Dankeschön. Nein, der Koran sind die Gebote, wenn man das so will. Aber
beinhaltet der Koran auch so etwas Ähnliches, was man als moralischer oder
ethischer? Ja, sicher, ja. Der Koran, schon Allah, Gott, ist ein ethischer Gott, ein gerechter Gott. Und diese Gerechtigkeit Allahs findet ihren Ausdruck im Koran. Es steht nicht so, erstens, zweitens, drittens, du sollst dich töten und so weiter drin. Aber aus dem Korantext geht das hervor. Ja. Also man kann, auch wenn es nicht wörtlich so zitiert wird, sagen, der Grundgedanke dieser 10 Gebote steht da schon drin. Natürlich mit Abweichungen. Ich sage ja, sollte die Ehe brechen, das gilt ja beim Koran jetzt beispielsweise für die 4 Frauen gelten. Aber auf solche Sachen wollen wir uns lieber nicht einlassen. Da spielt eben doch die Herkunft, wer das kommt. Ich sagte ja vorhin, auch das Alte Testament hat diesen Politismus gekannt. Einfach deswegen, er war auch naturnotwendig. Die Völker waren ja ausgestorben, wenn sie da in der Wüste sind und haben nicht die Chance, sich fortzupflanzen. Das spielt ein großer Hintergrund. Die Probleme haben wir heute nicht mehr. Und dann können wir gut sagen.
Ja, es gibt existenzielle Probleme.
Bitte?
Ja? Also es geht ja auch darum, dass der Mann dann für diese Frauen sorgt. Und bei uns ist es noch so, dass wenn du als Frau nicht von einem Mann unterhalten bist, dann hast du Schwierigkeiten, dann überlebst du nicht, weil du selbst
ja.
Keine Einkunft
hast.
Ja.
Spielt eine große Rolle, ja.
Es würde jetzt zu weit führen, darüber zu diskutieren, aber es ist heute schon noch so, dass eine Frau dann von dem Mann
überlebt. Ja, ja. Diese Taktik steht ja auch im Alten Testament dahinter. Wenn, also da heißt es ja, ich kann es nicht so genau zitieren, dass man dann, wenn der Bruder stirbt, der Überlebende für die Frau zu versorgen hat und nicht nur materiell zu versorgen hat, er hat ja auch Nachkommenschaft zu erwecken. Dieser Gedanke ist da immer da. Nur hat er sich eben bei uns im Laufe der Zeit, wie soll man sagen, er ist irgendwie abhanden gekommen.
Ja, aber ja. Das sehen Sie vielleicht so in Europa.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, glaube ich, ja, glaube ich, ja, glaube ich, ja, 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 ja. Wissen Sie, Sie haben völlig recht. Das ist ein Problem der Wirtschaft, der Bildung und alles Mögliche, dass man nicht per Predigt oder sowas ändern kann. Da haben Sie völlig recht, ja. Gut, machen wir Schluss. Dankeschön.
Zunächst als Wissen habe ich vergessen.